Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
2018. Bilder flimmern über die Bildschirme in den USA. Tausende Menschen aus Lateinamerika ziehen zu Fuß gen Norden, Richtung amerikanische Grenze. Ein Flüchtlingstreck. Präsident Donald Trump schaltet sich ein und Sender wie Fox News überbieten sich mit dramatischen Warnungen.
And they're coming in with diseases such as smallpox and leprosy and TB that are going to infect our people in the United States.
Ein ehemaliger Grenzschutzagent in einem Fox News Interview. Er warnt vor Krankheiten, die die Migranten angeblich einschleppen. Pocken, Lepra, Tuberkulose. Das ist zum einen eine Stimmungsmache gegen Flüchtlinge, zum anderen eine erstaunliche Aufzählung. Pocken? Seit 1980 ausgerottet. Tuberkulose? Weltweit verbreitet, auch in den USA. Und dann Lepra, die sogenannte Hansen-Krankheit. Was macht die auf dieser Liste? Das fragt sich auch der britische Journalist Oliver Basciano.
Es ging viral, wie lächerlich das war. Eigentlich hätte ich denken sollen, ach, hier ist nur ein Wichtigtuer, der das macht, was Wichtigtuer ebenso machen. Aber es blieb irgendwie bei mir hängen, dieser Köder, diese Instrumentalisierung von Krankheit. Und wie dieser Typ genau wusste, was er tat, als er Lepra auswählte. Es gibt ja viele andere Krankheiten, die er hätte nehmen können. Aber er wählte Lepra, weil es die am stärksten belastete aller Krankheiten
ist.
Und ich fragte mich, warum.
Diese Frage ließ Basciano nicht los. So sehr, dass er ein ganzes Buch darüber schrieb. Outcast, A History of Leprosy, Humanity and the Modern World. Und wie fast jeder, der sich mit Lepra beschäftigt, merkt er schnell, unser Bild der Krankheit ist größtenteils falsch.
Lepra, die missverstandene Krankheit. Ein Feature von Kai Kupferschmidt und Laura Salm-Reiferscheid.
Unser Umgang mit Lepra und den Betroffenen ist geprägt von einem völlig falschen Bild der Vergangenheit. Und diese Vergangenheit reicht sehr weit zurück. Lepra wird schon im Alten Testament erwähnt.
Es gibt viele Beispiele von Menschen mit der Krankheit. Etwa Osia oder Moses Schwester. Als Strafe für Stolz oder Anmaßung oder was auch immer. Und im Levitikus gehört Lepra zu den Krankheiten, die außerhalb des Lagers gehalten werden müssen, weil sie rituell verunreinigend sind. Das wird Sarat genannt. Das sind Hautveränderungen, bei denen man Blut verliert. Und durch einen komplizierten Übersetzungsprozess, der zu lange dauern würde, um ihn zu beschreiben, aber Texte werden übersetzt und angepasst, wurde das dann zu aussätziger. Und als diese Texte das mittelalterliche England erreichen, ist aus der Krankheit, die außerhalb des Lagers sein muss, die Lepra geworden.
Das ist Carol Rawcliffe, eine britische Historikerin. Als sie begann, die Geschichte von mittelalterlichen Lepraheimen, sogenannten Leprosorien, in Großbritannien zu erforschen, war sie überrascht. Die moderne Erzählung passte überhaupt nicht zu den Aufzeichnungen aus der Zeit. Unsere heutige Sicht auf die Krankheit entspricht eher dem negativen Bild von Lepra im Alten Testament. Aber diese Sicht basiert zum Teil auf einer Fehlübersetzung. Interessanterweise hat das Neue Testament bereits eine sehr viel ausgewogenere Sicht auf die Krankheit.
Im Neuen Testament spricht man nicht nur von Geheilten, sondern auch davon, dass Christus sich mit ihnen umgibt. Und es gibt das Gleichnis von Dives und Lazarus, das im Mittelalter großen Einfluss hatte. Der reiche Dives schickt den Bettler Lazarus weg, als dieser an seiner Tür um Geld bettelt. Lazarus stirbt und wird in den Himmel getragen, in die Arme Gottes, in die Arme Abrahams. Dives hingegen fährt direkt in die Hölle. Und Gott sagt zu ihm, du wusstest, dass du gut zu Lazarus hättest sein sollen, aber du hast meine Gebote missachtet. Darum wirst du auf ewig in der Hölle schmoren. Im Mittelalter wurde Lazarus dann oft als jemand mit Lepra dargestellt. Dieses Gleichnis löst in den oberen Gesellschaftsschichten Unbehagen aus. Deshalb gibt es so viele Burgen mit Leprosurien daneben. Und Städte richteten sie vor ihren Toren ein. Diese Einrichtungen lagen nicht im Nirgendwo, sondern direkt außerhalb von Städten und Siedlungen. Als sichtbares Zeichen, wir kümmern uns um unsere Leute, die unter Lepra leiden.
Was Rawcliffe in den mittelalterlichen Aufzeichnungen findet, deckt sich auch mit dem, was Archäologen entdecken, die uralte Gräber untersuchen. Eine von ihnen ist Charlotte Roberts, emeritierte Professorin der Durham University in England. Sie untersucht vor allem Knochen, denn Lepra hinterlässt dort Spuren. In ihrer Arbeit findet Roberts wenig, was das gängige Bild der Aussätzigen bestätigt, ausgeschlossen und verbannt.
I started back in the late 90s looking at skeletons.
Ich begann Ende der 90er Jahre damit, Skelette mit Lepra in den Knochen zu untersuchen und zu sehen, wie sie begraben wurden. Das kann darauf hindeuten, dass sie stigmatisiert waren. Zum Beispiel, wenn sie nicht auf dem normalen Gemeindefriedhof, wenn sie irgendwo anders oder am Rand des Friedhofs begraben wurden. Oder ob sie in einer anderen Position begraben wurden oder ob sie etwas im Grab bei sich hatten, das darauf hindeutet, dass sie stigmatisiert waren. Ich habe das zuerst für Großbritannien gemacht und gesehen, dass es kaum Bestattungen von Skeletten, die Anzeichen von Lepra hatten, gab, die nicht normal für die Zeit und den Ort begraben wurden. Das war eine ziemliche Offenbarung. Jetzt sehe ich Veröffentlichungen, sogar letzte Woche gab es eine weitere Veröffentlichung, die sagen, dass diese Skelette mit Lepra ganz normal für die Zeit und den Ort begraben wurden.
Now I'm seeing publications. Even last week I saw another publication saying, "Oh, these skeletons."
Überall, besonders für Europa, wird das jetzt berichtet.
All over, particularly all over Europe, people are reporting this now.
Roberts gibt ein Beispiel aus England. Ein Grab aus dem 7. oder 8. Jahrhundert. Darin wurde eine Frau mit Lepra sehr ehrenvoll in Form einer Bettbestattung beigesetzt. Diese Art von Bestattung kam nur Menschen zuteil, die einen hohen Status hatten. Die Frau war offenbar nicht stigmatisiert. Später untersuchte die Archäologin Gräber von Lepratoten aus dem Rest der Welt. Fast niemand wurde in dieser Zeit anders begraben. Auch zu Lebzeiten scheint man Menschen mit Lepra besser behandelt zu haben, als man heute vermutet. Die meisten wurden wohl nicht zwangsweise in Leprosorien eingewiesen. Und das Leben dort konnte durchaus angenehm sein.
Man führte ein religiöses Leben, betete viel. Es gab Gottesdienste rund um die Uhr. Viele, die dort lebten, waren noch ziemlich mobil. Die Einrichtung verfügte oft über Land, vielleicht Obstgärten. Es gab Kühe, Ziegen oder Geflügel, vielleicht sogar eine Windmühle zum Mahlen von Getreide.
And in the better houses the diet would be, you know, bit monotonous but nourishing.
In den besseren Häusern war die Ernährung zwar etwas eintönig, aber nahrhaft. Der Hygienestandard war dort auch relativ hoch. Man trug Kleidung, ähnlich klösterlichen Kutten. Manche Klöster gaben ihre alten Mönchskutten an das örtliche Leprosorium weiter. Spenden kamen regelmäßig, wenn auch nicht unbedingt planbar. Um das aufzustocken, bettelte man noch. In französischen Leprosenhäusern spielten manche der Kranken Boule. In einem Fall zerstörte eine der Kugeln sogar Dachziegel. Es war also nicht alles nur traurig. Und ganz persönlich, wenn ich die Wahl gehabt hätte, wäre ich lieber in ein französisches Leprosurium gegangen. Dort gab es Wein. In England wurde nur Ale ausgeschenkt.
Rawcliffe räumt ein, dass es natürlich Unterschiede gab. Manche Menschen mit Lepra wurden schon gezwungen, unter unmenschlichen Bedingungen zu leben. Gerade nach dem Schwarzen Tod, der verheerenden Pestepidemie, wuchs die Angst vor Leprakranken. Aber unsere Sicht ist extrem einseitig. Ein gutes Beispiel dafür, die sogenannte Klapper.
We have this vision of the medieval leprosy person affected by leprosy having a clapper.
Wir haben dieses Bild vom mittelalterlichen Leprakranken. mit einer Klappe oder einer Glocke. Man sieht das in Gemälden. Die gängige Vorstellung ist, das Geräusch soll andere Menschen warnen, damit sie sich fernhalten. Könnte es nicht auch genau das Gegenteil gewesen sein? Vielleicht half das Geräusch, Menschen herbeizuholen. Denn Lepra greift die Stimme an, man verliert seine Stimme. So ähnlich wie ein Eiswagen in England. Er spielt Musik, damit die Kinder herbeikommen. Vielleicht hatte das einen ganz ähnlichen Zweck. Das scheint durchaus plausibel.
Auch Rawcliffe sagt, dass es keinen Sinn macht, dass diese Menschen, die ganz offensichtlich gebettelt haben, Bürger mit dieser Schelle verjagen wollten. Wie kommt es dann, dass unsere Sicht auf die Vergangenheit dieser Krankheit so verzerrt ist? Die Forschung zeigt klar, diese Umdeutung findet vor allem im 19. Jahrhundert statt. Der Journalist Oliver Basciano.
The figure of the medieval leper, in unquote, came.
Die Figur des mittelalterlichen Aussätzigen, in Anführungszeichen, wurde vor allem im 19. Jahrhundert stark geprägt. Damals entstand die einschlägige Literatur. Viele der Gemälde kommen aus dieser Zeit. Es war eine regelrechte Geschichtsumdeutung, um diese bemitleidenswerte, ausgestoßene Figur zu kreieren. Der Grund dafür war, würde ich sagen, dass man Menschen mit Lepra so als rückständig darstellen konnte. Sie wurden als bedrohlich gesehen, mussten kontrolliert werden. Genau das entsprach dem Denken der kolonialen Verwaltung, etwa in Afrika, Südamerika oder Asien.
All the things that the colonial administrators wanted to do in their colonial reigns in Africa.
Wenn man sich die Literatur dieser Zeit anschaut, erkennt man eine sehr gezielte Vision, ein Umschreiben gegen alle Wahrscheinlichkeit. Einzelne Hinweise aus der Vergangenheit wurden neu gedeutet.
Rewriting against all the odds, and you know, you can see how little bits of evidence are reinterpreted.
Um das zu verstehen, muss man die Situation damals sehen, sagt Magnus Foltzet, Wissenschaftshistoriker an der Universität Bergen in Norwegen. Lepra war in vielen Ländern Europas viel seltener als im Mittelalter, aber in den Kolonien breitete sich die Krankheit aus.
The understanding that the disease had been widespread in medieval times and then had sort of disappeared.
Die Vorstellung, dass die Krankheit im Mittelalter weit verbreitet war und dann verschwand, wurde Mitte des 19. Jahrhunderts mit Zivilisation verbunden und mit dem, was Kipling später als die Bürde des weißen Mannes bezeichnete, um die Kolonialisierung zu rechtfertigen.
We as white people in the West are civilized.
Wir Weißen im Westen sind zivilisiert und das zeigt sich unter anderem dadurch, dass wir keine Lepra mehr haben. Wenn man dann Lepra in den Kolonien findet, wird das zur Rechtfertigung für das koloniale Projekt. Ihr braucht das, was wir bringen, nämlich Zivilisation.
Ironischerweise passiert all das ausgerechnet im 19. Jahrhundert, als Forscher erstmals echte Fortschritte machen. Es ist der Norweger Gerhard Amauer Hansen, der das Bakterium, das die Krankheit auslöst, 1873 entdeckt. Er leitet ein Lepra-Krankenhaus, eines von vielen in seinem Heimatland. Norwegen ist damals sehr arm und Lepra viel häufiger als in anderen europäischen Ländern. Das galt als Makel, als Bremse auf dem Weg in die Moderne. Andere Länder fürchten, die Krankheit könnte aus den Kolonien zurückkehren. In Wirklichkeit war es häufig genau umgekehrt. Die Kolonialherren schleppten den Erreger in Überseegebiete ein. Mit Hansens Entdeckung setzt sich langsam die Sichtweise durch. Lepra hat einen biologischen Ursprung und ist kein Zeichen moralischer Verwahrlosung. Doch während manche vor dem Stigma warnen, ziehen Hansen und andere daraus die fatale Schlussfolgerung, dass Europa Lepra in der Vergangenheit nur durch strikte Absonderung besiegt hat. Für sie ist es ein Grund, die Behandlung von Menschen mit Lepra im Mittelalter so drastisch wie möglich darzustellen. So sollte die moderne Ausgrenzung vergleichsweise mild erscheinen.
To him again, picking the worst example was used as a contrast.
Um den Kontrast aufzuzeigen, hat er das schlimmstmögliche Beispiel gewählt. Für ihn war die mittelalterliche Lepra und die damalige Segregation grauenvoll. Menschen wurden lebendig begraben, wegen ihrer Krankheit schrecklich behandelt. Die moderne Segregation hingegen bedeutete für ihn, Institutionen zu schaffen, in denen Menschen mit Nahrung, Kleidung und guter Pflege versorgt wurden. Ihre Wunden wurden behandelt und Ärzte suchten nach einem Heilmittel, um Betroffenen zu helfen. In diesem Sinne war es das Ziel, das Bild der mittelalterlichen Lepra möglichst grausam und rückständig darzustellen, als Gegensatz zur modernen Segregationspraxis. Diese historischen Verzerrungen prägen das Leben von Menschen mit Lepra noch heute. Das alte Bild, geschaffen im Mittelalter und zementiert im 19. Jahrhundert, wirkt weiter.
You know, it's been so subsumed by the rhetoric and the myth.
Die Krankheit ist so sehr von Rhetorik und Mythos überlagert, dass die Leute erstaunt sind, dass sie noch existiert. Die meisten Europäer glauben, sie sei längst verschwunden. Aber es gibt sie noch. In Nordbrasilien, Indien, Indonesien und Teilen Afrikas wie Mosambik. Das ist eine der großen Überraschungen und auch frustrierend für Fachleute. Man denkt, sie sei weg.
Tatsächlich ist sie das nicht. Jedes Jahr gibt es zwischen 170.000 und 200.000 Neuinfektionen. Experten glauben, die Dunkelziffer ist noch viel höher. Dieser Irrglaube, dass Lepra verschwunden sei, erschwere die Bekämpfung der Krankheit, sagt Beatrice Miranda Galassa. Sie ist Soziologin und Anthropologin und seit 2023 Sonderberichterstatterin bei den Vereinten Nationen. Ihr Job? Die Diskriminierung von Lepra-Betroffenen und ihren Familienmitgliedern zu bekämpfen.
Der größte Fehler, den die Menschen machen, ist, Lepra als Teil der Vergangenheit zu betrachten, als ein historisches Problem, das bereits gelöst ist. Aber was ich immer wieder sage, ist, dass Lepra ein Thema des 21. Jahrhunderts ist. Die Probleme, mit denen die von Lepra betroffenen Personen konfrontiert sind, sind dieselben, mit denen jeder konfrontiert ist, der marginalisiert wird.
Miranda Galassa traf während ihres Studiums erstmals auf Menschen in einer sogenannten Lepra-Kolonie. Die Lebensumstände und das Stigma prägten sie nachhaltig. Sie will etwas ändern.
Persons affected by leprosy have been excluded for centuries.
Menschen mit Lepra wurden jahrhundertelang ausgegrenzt. Nicht nur Jahrzehnte, Jahrhunderte. Das ist eine Krankheit, die in der Geschichte verteufelt wurde und als etwas angesehen wurde, das das Schlimmste in der Menschheit hervorruft.
Um dieses archaische Bild loszuwerden, fordern manche, die Krankheit konsequent umzubenennen. Ausgerechnet nach Hansen. Brasilien ist dabei ein Vorreiter. Dort darf die Krankheit offiziell nur noch als Hansen-Krankheit bezeichnet werden. Doch am Ende liege es oft an den Betroffenen selbst zu entscheiden, ob es Lepra oder Hansen-Krankheit heißen soll, sagt Miranda Galassa.
But sometimes the problem, Laura, is that we dedicate so much time and energy on discussing about that.
Manchmal stecken wir so viel Zeit und Energie in die Diskussion über Begriffe, obwohl sich letztendlich nichts ändert, wenn sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nicht ebenfalls verändern. Egal wie oft man es umbenennt, wenn sich die Umstände nicht verbessern, bleibt der Effekt derselbe. Worüber wir eigentlich sprechen sollten, ist, benutzen wir den Begriff Hansen-Krankheit, müssen wir uns fragen, warum? Es braucht offene Gespräche darüber, mit den betroffenen Gemeinschaften, genauso wie mit den Behörden. Der Begriff Lepra ist stark belastet. Er steht für Ausgrenzung, Diskriminierung und eine lange Geschichte der Entrechtung. Hansen-Krankheit hingegen soll neue Perspektiven eröffnen. Eine, die Menschen mit Lepra als Träger von Menschenrechten sieht. Ich bin natürlich dafür, den Begriff Hansenkrankheit zu benutzen. Aber in der Praxis begegnet man immer wieder Situationen, in denen man gezwungen ist, doch wieder den Begriff Lepra zu verwenden.
Am Ende ist die Benennung nur ein Teil des Problems. Was weiß die Forschung heute über diese Krankheit, die wir so lange falsch verstanden haben? Die Antworten sind überraschender, als man denkt. Die Krankheit wird durch zwei Bakterienarten verursacht. Mycobacterium leprae ist seit über 150 Jahren bekannt. Mycobacterium lepromatosis wurde erst 2008 entdeckt. Beides sind langsam wachsende Bakterien, eng verwandt mit dem Erreger der Tuberkulose. Die Forscher verstehen, wie sie die Symptome hervorrufen. Und hier kommt die erste Überraschung. Man denkt bei Lepra sofort an die Haut. Aber der eigentliche Schaden entsteht woanders. Der Erreger greift jene Zellen an, die unsere Nerven umgeben und isolieren, sagt Christa Kasang. Sie ist Infektionsbiologin und leitet die Forschungsabteilung beim Deutschen Aussätzigen Hilfswerk.
Das Fatale bei der Lepra ist, dass es nicht wehtut. Also das Leprabakterium tötet die Nerven ab, sodass keine Schmerzsignale gesendet werden. Das heißt, die Veränderungen, die finden still statt, ohne dass ein Schmerzsignal an den Menschen zurückgesendet wird erstmal. Und dann kommt es eben zu leichten Lähmungserscheinungen. Also wir haben so Affenfinger, sagen wir, also so Krallenhände. Man kann die Finger nicht mehr komplett ausstrecken. Das sind so die ersten Erscheinungen, Schwäche in den Nerven, also den kleinen Finger kann man nicht mehr gegenhalten, wenn man da drückt. Die Augenlider sind manchmal betroffen, wenn es im Gesicht ist, dass kein kompletter Augenschlussreflex mehr da ist. Also das sind so Symptome, wo man einfach schon sieht, da sind schon Nerven betroffen.
Dieses Absterben der Nerven führt langfristig zu schweren Behinderungen. Auch hier gibt es ein weiteres Missverständnis, sagt der Immunologe John Spencer von der Colorado State University. Er forscht seit Jahrzehnten an Lepra. Immer wieder spreche er mit Menschen, die glauben, die Gliedmaßen würden regelrecht abfallen. Doch in Wirklichkeit passiert etwas anderes. Wenn Hände und Füße durch die Nervenschäden nicht mehr benutzt werden, beginnt der Körper, das Gewebe und die Knochen abzubauen.
As a protective mechanism, your body starts resorbing the bone.
Als Schutzmechanismus beginnt der Körper, den Knochen zu resorbieren. Denn sobald sich die Finger nicht mehr bewegen und die Muskeln verkümmert sind, beginnt der Körper einfach, den Knochen zu resorbieren. Es fängt an den Fingerspitzen an und geht den ganzen Weg runter. Bei einem Bettler ohne Finger sieht man immer noch seine Fingernägel, die aber hier unten sind. Es resorbiert einfach alles.
Und noch ein Problem. Wer Schmerz nicht spürt, merkt Verletzungen oft nicht. Das kann zu weiteren Infektionen führen. Hinzu kommt, dass das Immunsystem den Lepraerreger in den Nervenzellen bekämpft und dabei weiteren Schaden verursacht. Auch die Struktur der Knochen wird dabei zerstört. Aber all das lässt sich verhindern, wenn rechtzeitig Medikamente gegeben werden. Die Lepra ist keineswegs unheilbar. Durch eine Kombination von Antibiotika kann die Krankheit gestoppt werden. Die Therapie ist allerdings langwierig. Mindestens 6 Monate müssen die Antibiotika eingenommen werden. Noch ein Missverständnis. Die Krankheit ist alles andere als hoch ansteckend. In aller Regel infizieren sich nur Menschen, die über einen sehr langen Zeitraum intensiven Kontakt mit Kranken hatten. Und selbst dann. Bei über 90% der Menschheit verhindert das Immunsystem, dass die Krankheit überhaupt ausbricht. Der Großteil von uns ist von Geburt an immun gegen Lepra. Das ist vermutlich genetisch bedingt.
The estimate is only about 10% of the people that are infected will progress to disease and they have to.
Schätzungsweise nur etwa 10% der Menschen, die infiziert sind, entwickeln die Krankheit und sie müssen eine bestimmte genetische Veranlagung haben. Daher sind Familienmitglieder, die blutsverwandt sind und mit einer unbehandelten Person zusammenleben, natürlich am meisten gefährdet.
Because they have a similar genetic makeup. They'll be susceptible as well.
Denn wenn Sie eine ähnliche genetische Ausstattung haben, werden Sie ebenfalls anfällig sein.
Der Grund dafür ist vermutlich die enge Verwandtschaft mit der Tuberkulose. Die wird ebenfalls durch ein Mykobakterium verursacht. Das Wüten der Tuberkulose in der Vergangenheit hat wohl jene begünstigt, die dagegen immun sind. Und weil die beiden Bakterien sich so ähneln, schützt uns das auch vor Lepra. Bei den wenigen Menschen, die anfällig sind, erhöhen Faktoren wie Mangelernährung oder andere Infektionen das Risiko. Deshalb ist Lepra auch eine Krankheit der Armut, die vor allem in Regionen mit schlechten Hygienebedingungen und wenig Zugang zu medizinischer Versorgung vorkommt. Es gibt auch manches, das wir bis heute nicht wissen. Zum Beispiel, wie genau wird Lepra übertragen? Die meisten Forscher glauben, es ist eine Tröpfcheninfektion. Winzige Partikel, die ein Kranker ausatmet, gelangen in die Luft und infizieren einen gesunden Menschen. Aber wie der Erreger in den Körper kommt und warum das so selten passiert, das wird nach wie vor erforscht. Das liegt zum Teil daran, dass der Erreger sehr langsam wächst und sehr gut an den menschlichen Körper angepasst ist, sagt Christa Kasang.
Es verwendet fast ausschließlich die menschlichen Enzyme, um sich zu vermehren, und ist aber dadurch für uns sehr schwierig, in der Kultur zu züchten. Also es gibt keine In-vitro-Kultur für Lepra. Wenn wir Lepra-Versuche machen wollen im Forschungsbereich, dann müssen wir die tatsächlich auf Mäusepfoten züchten oder auf dem Bauch von dem neunbandigen Armadillo, also dem Gürteltier, weil es nicht in der Zellkultur züchtbar ist. Und das macht uns natürlich eine große Problematik, um da geeignete Antibiotika zu testen beziehungsweise ja auch Prävention, also Impfstoffe zu entwickeln.
Die Missverständnisse und offenen Fragen zur Biologie beeinflussen noch immer, wie Menschen auf die Krankheit reagieren. Der Umgang mit Lepra ist nicht nur eine Frage der Medizin, sondern auch der Menschlichkeit, damals wie heute.
Lepra, die missverstandene Krankheit. Ein Feature von Kai Kupferschmidt und Laura Salm-Reiferscheid. Es sprachen Fabian Busch, Maximilian Held, Nina Ernst, Inka Löwendorf und Tallin Lopez. Ton Jan Fraune, Regie Friederike Wigger, Redaktion Jana Wuttke. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2025.